Genau. So, und zwar, es geht ja jetzt tatsächlich in der Ausstellung, soweit ich das verstanden habe, um ein 25-jähriges Schaffensjubiläum sozusagen.
Ja.
Und einen Rückblick.
Das heißt, die Ausstellung sind ausschließlich neue Objekte.
Mhm, okay.
Ich habe bewusst darauf verzichtet, einen Rückblick zu machen, weil ich gar nicht so sehr wegen dem Jubiläum irgendwie einen Personenkult oder irgendwas machen will, sondern mir sind die Themen in den neuen Bildern viel, viel wichtiger. Und es ist einfach der Anlass, 25 Jahre schaffen, ja. Mhm. Dazu gibt es auch das neue Buch mit der Jubiläumsausgabe, die limitiert ist auf 25 Stück. Da in dem Buch gibt es eine Seite mit einem kleinen Rückblick, aber hier in der Ausstellung werde ich als Rückblick eigentlich nur in den Vitrinen die vorangegangenen Bücher mit ein paar kleinen Objektbeispielen zeigen. Also so, ich sag mal, auf 20% reduziert quasi der Rückblick.
Ja.
Vielleicht sind es bloß 10%.
No? Wenn Sie sagen, am wichtigsten waren Ihnen die Themen, welche Themen werden denn verhandelt in der Ausstellung jetzt?
Das ist eine riesen Bandbreite. Alles, was gerade den Zeitgeist aufgreift.
Ja.
Also wir haben hier Bilder über unser Geldsystem, über unsere Kriege, die wir führen, über unser Konsumverhalten, über Klimawandel, über Hungerkatastrophen. Also, aber alles in einem, sagen wir mal, in so einer poetischen Sprache,
ja,
mit einem gewissen schwarzen Humor auch versehen. Sind analytische Bilder, also die auch wirklich versuchen, die systemischen Mechanismen aufzuzeigen, die Fehler, die da drin enthalten sind, auch die Manipulation, der wir unterlegen sind. Ja, das ist eine riesen Bandbreite und es werden auch gezeigt ein paar plastische Experimente und ein paar gestische Kompositionen. Also eigentlich auch in die spielerische, künstlerische Richtung, auch ein bisschen was Leichteres, was nicht so substanziell ist, sind auch ein paar Sachen dabei.
Ne? Mhm. Wie viele Werke sind das, die Sie ausgewählt haben, in etwa?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, das wären über 40 sind
okay,
auf jeden Fall. Also es ist eine ganze Menge. Also die ganze Etage hier noch. Der zweite Raum wird auch noch gemacht. Ne?
Okay.
Ich habe gar nicht den Überblick, wie viel es ist. Die Liste war jedenfalls schon eine A4-Seite in Schriftgröße 8.
Wow, okay. und wenn Sie sagen, Sie nähern sich diesen zeitgeistigen Themen über schwarzen Humor auch. Ist das eine Notwendigkeit? Also wie kommt es dazu? Inwiefern leider?
Man kann in den Bildern, also man kann sowieso in Kunstobjekten nicht allzu plakativ werden und nicht zu sehr Tacheles reden, weil es uns wirklich auch an die Grenzen unserer Meinungsfreiheit stößt. Wir bewegen uns zwar noch in einem Schutzraum in Sachen Kunst, aber auch da spürt man schon Konsequenzen, weil eine gewisse vorherrschende, propagierte Meinung einfach einzuhalten ist. Ne? Das Framing, das kennt jeder. Es gibt einen Denkraum, den man nicht verlassen darf. Und ich versuche aber in meinen Bildern auch über das herrschende System drüber hinaus zu denken, andere Lösungsansätze zu finden. Und da begibt man sich schnell in die Grauzone.
Mhm.
Aber wie gesagt, als Künstler darf man das noch.
Ja.
Ja. Also hier sind auch Bilder dabei, die das Rattern an sich in Frage stellen. Die zeigen, dass unser Konsumverhalten quasi mit über das Geldsystem, mit den Kriegen, alles, dass alles zusammenhängt. Das sind aber alles Sachen, die verlassen schon den Denkrahmen, den vorgegebenen. Ja.
Okay, wunderbar. ich habe in unserem Archiv gefunden, dass sie immer relativ genau angeben konnten, wie viele Kunstobjekte sie schon insgesamt im Laufe ihres künstlerischen Schaffens gefertigt haben.
Ja, das ist sehr simpel durch das Shop-System auf meiner Internetseite. Das ist ja gleichzeitig also meine Verwaltung.
Alles klar, okay.
Ja, da sieht man ja, was noch da ist und was schon weg ist und aus welchen Jahren und zu welcher Konzeptarbeit. Und dann ist es mit durchlaufenden Artikelnummern versehen. Und das habe ich mir extra so gemacht, weil es nun nach fast 900 Objekten dann doch ein bisschen Ordnung braucht.
Ja, okay, also fast 900 sind es jetzt.
Ja, kommt und, was zusammen, 25
ja,
Jahren.
Absolut. Und ausgestellt haben Sie, habe ich gesehen, unter anderem in Frankreich, Italien, Niederlande, deutschlandweit auch.
Ja.
Ist das trotzdem ein Unterschied, jetzt in der Heimatstadt, in der Sie aufgewachsen sind, auszustellen? Fühlt sich das anders an?
Ja, definitiv fühlt sich das anders an, wobei ich das nicht mit meinem großen Erfolg für mich persönlich, also mit dem Erfolg, dass ich zumindest an eine Stelle gekommen bin, wo ich als Künstler nicht mehr über Materialkosten oder sowas nachdenken muss. Ne? Das ist ja schon und von meiner Kunst leben kann. Also das ist ein Riesenerfolg. Ne? Wir reden nicht davon, irgendwie weltberühmt zu werden oder so ein Käse. Oder dass dann zig Nullen an den Bildpreisen dran sind. Das sind ja dann Spekulationsobjekte. Sowas will ich sowieso nicht.
Ja. Ne?
Sondern Erfolg ist für mich, dass ich in Ruhe meine Kunst machen kann.
Mhm.
Ja? Wenn ich Material brauche, kaufe ich es mir. Wenn ich ein Bild verkaufe, ist gut. Wenn ich es nicht verkaufe, ist auch gut. Ich kann davon leben, unbesorgt. Und das ist erstmal ein Riesenerfolg. Und das ist aber leider nicht mit der Heimatstadt verbunden, dieser Status, sondern wirklich mit den Ausstellungen im Ausland, speziell in den Niederlanden, die dann auch wirklich ein Sprung waren für mich, weil man dort erstmal gemerkt hat, wie außerhalb des eigenen kleinen lokalen Kulturkreises, wie eigentlich so die künstlerische Sprache wahrgenommen wird. Ja, also man hat dort natürlich im Ausland einen Exotenstatus. Das ist aber umgedreht ja hier genauso,
ja.
Ne? Wenn hier jetzt jemand von woanders her ausstellt. Und da wird man auch ganz anders wahrgenommen. Da geht es nämlich dann weniger um die Person, sondern viel mehr um den Inhalt der Bilder.
Mhm.
Und das vermisse ich hier noch ein bisschen. Weil das kann man ganz einfach nachvollziehen, wenn man jemanden fragt, ob ein Künstler Osada kennt, ist ja klar. Und wenn man fragt, was macht denn der so? Ne? Und das ist mir einfach zu wichtig mit meinen Themen, die ja wirklich gesellschaftsformend sein sollen. Ne? Also die wirklich uns weiterbringen sollen als Gesellschaft. Ja, da sind die Inhalte viel zu wichtig, als dass es um die Person geht.
Ja, und das ist aber jetzt speziell bezogen hier auf die Gegend, aus der Sie eben kommen und in der Sie arbeiten. Das heißt, wenn Sie jetzt in anderen deutschen Städten sind, dann ist es auch anschlussfähiger.
Auch anders, ja, sicherlich. Ihr habt das doch in Stuttgart oder so erlebt, natürlich. Man muss auch einfach dazu sagen, dass der Umgang mit Kunst, je weiter man nach Westen kommt, leider viel, viel normaler ist. Ja. Das gehört da einfach dazu. Ja, da gehört auch dazu, dass man Originale im Haus hängen hat. Dementsprechend ist auch die Kaufbereitschaft, die Sammlerschaft und so weiter. Und da gehört auch die Beschäftigung mit den Themen einfach dazu. Und wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das immer noch nach 30 Jahren, die Wende nun schon vorbei ist, ob man das immer noch auf unsere DDR-Vergangenheit schieben kann. Aber wir haben wirklich ein Riesendefizit mit einer offenen Diskussion.
Mhm.
Ja, also hier wird ganz schnell verurteilt, stigmatisiert, polemisiert, sich radikalisiert. Hier werden sofort alleine die Debatte um den Klimawandel wird hier emotional geführt.
Mhm.
Ja, wir haben das jetzt gelesen in der Zeitung, dass Klimaschützer als Volksverräter hier bezeichnet werden. Also das sind groteske Absurditäten.
Ja.
Ja, das kenne ich zum Beispiel aus den Niederlanden gar nicht. Ja, also in den Niederlanden trifft man bei einer Ausstellungseröffnung wirklich ein so bunt gemischtes Publikum. Alleine optisch sieht man schon, da liegen Welten zwischen den Leuten. Ja. Aber wenn man dann sieht, dass die alle miteinander reden und lachen und a cup of coffee und dann ist das alles locker und die können wirklich über unterschiedlichste Ansichten normal miteinander reden.
Mhm.
Und was ich in Holland gemerkt habe, Kunst mit Substanz ist wirklich auch gefragt. Und die sind froh darüber, wenn sich ein Künstler in seinen Objekten mit der Gesellschaft, mit dem Zeitgeist, mit den Problemen und so weiter auseinandersetzt. Also wenn da Substanz drin ist. Also es war natürlich auch speziell in den Galerien, wo ich war, weil ich natürlich auch mit meinen Sachen ja schon dahin gekommen bin. Ne? Ist ja klar, das ist ja an sich schon gefiltert.
Mhm.
Und dementsprechend war auch das Publikum schon gefiltert. Aber es war absolut positiv.
Ja. Und in Holland ist Ihre Galerie, Ihr Galerist, der Sie vertritt, richtig? Ist das noch der Fall?
Ja, ja, der ist jetzt allerdings schon ziemlich alt geworden und momentan ist das alles am Rückbau.
Okay.
Also die Zeit ist im Prinzip auch wieder vorbei. Aber das ist ja normal.
Ja.
Ja, das ging ja viele Jahre. Und genauso habe ich auch einen Galeristen in Leipzig schon gehabt und ich war auch im Stuttgarter Künstlerbund und bis vor kurzem im Dresdner. Aber man muss sich ja weiterentwickeln dann. Ne? Und ich sag mal, diese Rückbesinnung auf die Heimatstadt, das kann man so ja gar nicht sagen, weil ich war ja immer auch hier präsent.
Mhm. Ja.
Aber ich merke eben auch die Unterschiede, alleine die Offenheit, sich mit Kunst zu beschäftigen, mit den Themen zu diskutieren. Da haben wir Defizite hier, definitiv. Ja, und da müssen wir dran arbeiten und ich werde es auch bei der Vernissage ganz deutlich ansprechen, dass wir eine ganz andere Gesprächskultur brauchen und dass die Kunst die Brücke schlagen kann, weil wir eben in einem Schutzraum sind. Ja, also ich darf ja hier als Künstler erstmal prinzipiell alles.
Ja.
Und das ist immer noch anerkannt in der Gesellschaft und das nutze ich auch schamlos aus.
Mhm.
Ich benutze das auch, gebe ich ehrlich zu, weil das ist meine Aufgabe, das ist mein Beruf. Ja, ich muss auch als Vordenker, als Skeptiker, als Kritiker fungieren. Das ist die Aufgabe eines Künstlers.
Mhm.
Und solange wie das noch erlaubt ist, und da sehe ich Gefahren, dass das sich eingrenzt, muss dieser Rahmen auch wirklich ausgenutzt werden.
Ja.
Und wir müssen dann auch hier in so einer Ausstellung, gerade bei den anstößigen Themen, die ich alle nehme hier, die müssen wir diesen Anstoß eben für Diskussionen nutzen.
Mhm.
Ja, und hier kann man eben wirklich im Rahmen politischer Kunst kann man auch über Politik diskutieren.
Ja.
So ist das gedacht in der Ausstellung. Ich mache politische Kunst.
Mhm.
Ja. Aber das ist Absicht. Weil man draußen oft, wenn man sagt, man möchte über Politik sprechen, keine Gesprächskultur erlebt.
Mhm.
Aber wenn ich sage, ich mache politische Kunst, da gibt es noch so eine gewisse Höflichkeit.
Mhm.
Ja, und eine gewisse Grundlage für eine gute Gesprächskultur. Weil es geht ja letztlich um das Kunstobjekt, auch wenn sie mit Politik verknüpft ist.
Ja.
Aber man kann dann hier über diese Themen anders diskutieren als in irgendwelchen anderen Treffen. Ne? Also wir haben ja nur genug Schlagzeilen, sind ja voll davon, wie die Leute miteinander umgehen.
Ja.
Ne?
Absolut. Und wenn Sie sagen, in den Niederlanden zum Beispiel ist der, oder im Ausland generell ist der Umgang mit Ihrer Kunst auch ein anderer, wirkt sich das aus auf die Auswahl der Werke, die Sie präsentieren? Also zeigen Sie hier andere Werke, als Sie anderswo zeigen würden?
Nee, mache ich prinzipiell nicht.
Mhm.
Also ich zeige eigentlich prinzipiell immer so das Aktuellste.
Ja.
Weil einfach mir auch wichtig ist, dass ich die Rückkopplung kriege zum Publikum, dass da Resonanz kommt, dass ich weiterarbeiten kann. Das ist ja auch ein Input für mich, fürs Nächste.
Mhm.
Und ich lote natürlich genauso aus, wie wirkt das Objekt in dem einen Kulturkreis und dann in dem anderen.
Mhm.
Das lote ich ja genauso aus. Also da merkt man natürlich auch Unterschiede. Formsprache und stilistische Mittel und so weiter, ne? Das ist vollkommen klar. Was ich auch ganz wunderbar fand durch diese Auslandsausstellungen, hat man eine Konzentration auf die Substanz, also habe ich eine Konzentration auf die Substanz bekommen, im Objekt selbst, weil es musste ja durch die Sprachbarriere immer mehr oder weniger selbsterklärend sein, also es mussten allgemeingültige Symbole verwendet werden, ne? Die überall funktionieren.
Mhm.
Man hat ja, also ich hatte ja dann noch nicht die Gelegenheit, immer überall jedes Bild zu erklären oder der Galerist. Und das hat schon meine Stilmittel geprägt. Also dadurch bin ich eigentlich noch stärker auf den Punkt gekommen.
Mhm.
Also das geht auch stark um Konzentration in meinen Objekten. dass eben komplexe Themen zusammengefasst werden und auf den Knackpunkt gebracht werden. Mhm. Ja, und das geht nur mit kulturübergreifenden Symbolen.
Ja. Der Ausstellungstitel, Alles hat kein Ende. Ja. Was bedeutet der? Was wollen Sie damit sagen?
Ja, der ist natürlich provokant.
Ja.
Das neue Buch heißt ja auch so.
Genau.
Das geht eigentlich auf die Einsicht zurück, dass erstmal prinzipiell alles eins ist. Mhm. Wenn man das wirklich verinnerlicht hat, und das ist buddhistische Philosophie, dann gibt es eben all diese Probleme, die wir da draußen sehen, eigentlich nicht mehr. Mhm. Von Kriegen über Ausbeutung und menschenverachtenden Sachen. Also wie gesagt, da könnte ich ja stundenlang drüber reden, was wir da eigentlich unserer Mitwelt antun. Mhm. Jeder Einzelne, alleine schon durch sein tägliches Verhalten. Aber wenn man das versteht, dass alles eins ist, dann kommt man genau aus diesem Kreislauf raus.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig muss man dadurch auch verstehen, dass eben alles kein Ende hat, weil alles eins ist.
Mhm.
Ja. Also wenn man sich so sehr mit der Welt verbunden fühlt, dass alles eins ist, dann hat man persönlich nie ein Ende, weil es immer weiterlebt.
Ja.
Ja, das ist ja ein Kreislauf.
Ja.
Und deswegen der Buchtitel. Aber das wird im Buch näher erklärt. Das
okay.
kann man gerne nachlesen.
Ja, sehr schön. Genau, danach wollte ich auch noch mal fragen, was genau ist denn im Buch zu sehen, zu lesen?
Also die Objekte der letzten Jahre, im Prinzip so, wie sie in der Ausstellung hängen, und dann dazu die Texte, die begleitend entstanden sind, die nicht immer hundertprozentig mit einem Objekt verbunden sind, die auch manchmal einzeln entstanden sind. Ne?
Mhm.
Und dann gibt es, weil es ja eine Jubiläumsausgabe ist, einen kleinen Rückblick drin und eine kleine Danksagung.
Mhm.
Und in dem Buch sind auch die Wortkunstinstallationen und also so verschiedenste Sachen. Also es ist halt kein, also es ist halt ein Kunstbuch, ne? Kunstobjekte, Texte, querbeet.
Ja.
Schöne Sammlung. 132 Seiten.
Mhm.
Ja.
Aber streng limitiert, habe ich gerade daraus
ist,
gehört.
Ja, in der die Jubiläumsausgabe selbst gibt es nur 25 Mal.
Ja.
Und danach wird es eine Standardausgabe geben, die nochmal wieder verändert wird, wo dann eben der Rückblick, die Danksagung, alles rauskommt, wo dann nochmal inhaltlich ein bisschen was anderes kommt. Aber so im Groben und Ganzen gibt es dann nochmal eine Standardausgabe.
Okay, also klar. Ein Ausstellungskatalog dann mehr im klassischen Sinne, oder?
Nee, das ist schon auch mit inhaltlich als Buch gewertet, weil eben die Texte begleitend zu den Bildern ja verschiedene Themen behandeln.
Ja.
Ne? Also es ist kein reiner Sachkatalog, der einfach nur Produkte darstellt.
Mhm. Ne? Okay, und Text auch von Ihnen?
Er ist alles von mir.
Mhm. Genau. Okay. Von welcher Zeitspanne reden wir eigentlich, was jetzt die Entstehung, den Entstehungszeitraum der hier gezeigten Werke angeht?
Also das meiste ist aus den letzten beiden Jahren.
Mhm.
Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die bis 2017, 16 zurückgehen. Und durch den Rückblick in den Vitrinen geht es ja teilweise bis 2014 oder so zurück.
Mhm, okay.
Aber das ist ja durch den Rückblick.
Ja, alles klar.
Also das meiste ist 2 Jahre alt, maximal.
Und es sind wieder sehr viele Materialbilder.
Genau.
Was reizt Sie an dieser Darstellungsweise oder an daran, mit eben Materialien zu arbeiten?
Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es erstens ein Riesenkrampf ist, Dinge realistisch zu malen und dass es zweitens total unnötig ist, weil die Dinge ja oft schon in real existieren. Und ich, dadurch, dass ich ja nur Themen, also reale Themen, ich bin ja nur nicht in der griechischen Mythologie unterwegs, ne? Dadurch, dass ich ja nur mit realen Themen arbeite, habe ich irgendwann gesagt, das sind Bedeutungsträger. Und jedes kleine Fragment, was ich aufklebe, hat eine eigene Geschichte und ich kann viele Geschichten zusammen kombinieren zu einem bestimmten Thema.
Mhm.
Ja. Und so ist es zu Materialbildern gekommen.
Und wie kommen Sie an die Materialien? Sind das Sachen, die Sie irgendwie finden?
Das ist kompliziert.
Oder?
Das sind Sachen, die ich mühselig sammle, suche, finde, die mir zugetragen werden. Das ist wirklich komplizierter, als man denkt. Also man sieht in einigen Videos, die ich gedreht habe, wie die Bilder entstehen, dass die Bilder sicherlich in einer halben Stunde, in einer Stunde fertig sind. Das mag sein. Was man nicht sieht, ist erstmal die konzeptionelle Vorbereitung von dem Thema überhaupt. Dann die kompositorische Vorbereitung, wie das Bild mal aussehen soll. Und die jahrelange Sammlung und Anlegung von einem Fundus, von riesengroßen Fundus von Materialien in alle Richtungen. Also man muss ja wirklich überlegen, könnte ich das irgendwann mal in Jahren auf einem Bild gebrauchen? Mhm. Hat das eine Bedeutung? Erzählt das eine Geschichte? Das ist immer so der Fokus.
Ja, aber das heißt, die Bilder gehen jetzt nicht von dem einzelnen Objekt aus und dann gucken Sie, wie Sie es einbinden, sondern... Es fängt an mit der Idee, Bildidee und dann gucken
das
Sie, was Sie haben.
Das ist genau der Haken, den ich Studenten beibringe. Es geht nicht darum, wie kann ich das Material am besten verwenden, sondern es geht genau andersrum, welche Geschichte möchte ich erzählen, was brauche ich dazu. Und das ist der kompliziertere
Weg. Und dann schauen Sie in Ihren riesigen Fundus.
Und dann stelle ich meistens fest, dass noch was fehlt und dann braucht ein Bild letztlich wirklich Monate. Da gibt es immer so kleine Sammelkisten, wo ich die Materialien zusammentrage und wie gesagt, auch wenn es in kürzester Zeit entsteht, das Bild, weil es ja nur in Anführungszeichen zusammengeklebt wird und braucht es so viel Vorbereitungszeit, so viel Sammlung und auch Konzentration, dass man das zwischendurch nicht vergisst, wie das mal war. Also es ist schon ein schwieriger Prozess. Und was man auch dazu sagen muss, die Materialbilder sind ja durch diesen Entstehungsprozess eher konstruktiv. Und die gestischen Kompositionen sind dagegen eben die zeige ich hier im Nachbarraum dann, die gestischen Kompositionen, die sind eben dann schnelle malerische Ausbrüche, eben wo man wirklich auch als Künstler mal wieder die Hand lockern kann. Und was hier in der Ausstellung erstmalig gezeigt wird, sind Bilder, die genau diese beiden Aspekte kombinieren miteinander. Ja, dort sehen wir ja Beispiele. Das sind gestisch gearbeitete Sachen, die sind auch im thematischen Konstruktivismus, den ich entwickelt habe, gearbeitet und sie sind trotzdem Materialbilder. Also ich versuche quasi meine bisherigen Stilmittel neuerdings zusammenzufassen und einen Mittelweg oder ein Konglomerat zu finden. Ja. Das ist ganz spannend.
Ja. Okay. Wunderbar. Können Sie irgendwie sagen, ob sich Ihre Kunst oder wie sich Ihre Kunst über diese 25 Jahre verändert hat? Sowohl was vielleicht Genre, Materialien angeht, aber auch inhaltlich, thematisch?
Ja, also von den 25 Jahren waren natürlich mindestens 10 Jahre Studium. Und das sieht man auch an den Objekten, dass ich da einfach alles ausprobiert habe. Von Graffiti über kubistische Malerei, über den gestische Sachen, über Plastiken, Holzskulpturen, alles Mögliche, dass ich dann 2003 bis 2005 habe ich eigentlich die erste Konzeptarbeit wirklich angefangen, die man wirklich schon mit den heutigen Sachen vergleichen konnte. Das war eine Konzentration auf ein bestimmtes Thema. Das war die Arbeit dann an Beispielobjekten und das war auch die konzeptionelle Arbeit im Hintergrund über Texte, dass man dort Denkmodelle erstellt und Themen richtig behandelt, richtig analytisch und kritisch behandelt. Ja. Und das ist eigentlich geblieben seit 2003. Und dann immer wieder in neuen Konzeptarbeiten. Ne. Das erste war eben der Mensch und sein System. Und dann ging es über das Wesen Mensch und Zwischenraum und Moloch und Homo Clausus bis heute zu Alles hat kein Ende. Ja, und das würde ich eben dann schon nach der Studienzeit sehen. Also das ist dann schon richtig die konzeptionelle Arbeit. Das ist so mein Weg, den ich gefunden habe als Konzeptkünstler. Ja. Und die Objekte haben sich dann eben so weit entwickelt, dass sie alles Vorhergehende aufgegriffen haben. Dann ist es thematischer Konstruktivismus gewesen, der ist eben stark grafisch geprägt und schon Materialbilder, das eben wieder aus den plastischen Arbeiten herausrührt. Und das ist bis heute geblieben.
Okay. Und sie machen ja auch sehr oft, ich glaube, darüber kennen wahrscheinlich viele Leser von uns, sie auch so Projekte mit Kindern und mit Jugendlichen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht normal, dass Künstler immer mal wieder irgendwie im öffentlichen Raum mit Kindern Projekte machen.
Was, schade eigentlich, ne?
Ja.
aber das liegt nicht an den Künstlern.
Sondern?
Ich glaube, das hängt an unserem Finanzierungsmodell da. Mhm. Ja, weil das, da geht es ja oft nur um Fördergeld.
Mhm.
Ja.
Okay.
Also es ist leider nicht mehr so, dass die Schulen und die Städte und andere Institutionen genug Geld haben.
Mhm.
Das ist eigentlich traurig.
Ja.
Ja, dass das nur noch mit Fördergeld geht und dann nur, wenn es gerade neu passt und lange vorher beantragt wird und dann mit viel Aufwand dokumentiert wird und.
Okay. Aber warum liegt Ihnen das, kann man ja wahrscheinlich sagen, am Herzen, mit Jugendlichen, mit Kindern künstlerisch zu arbeiten?
Das ist die einfachste Möglichkeit, die Welt zu verändern.
Inwiefern?
Also es nützt ja nichts, wenn ich nur Bilder herstelle und versuche, die zu überzeugen, die Ursache der Probleme sind. Ja, also, oder wenn ich zum Beispiel mit meinen Bildern wirklich in Top-Galerien reingehe und versuche, das an reiche Leute zu verkaufen für guten Preisen, dann bewirke ich ja nicht die Veränderung mit den Themen, die ich anspreche, sondern das Verändern der Welt ist am einfachsten und am nachhaltigsten, wenn man das über die junge Generation macht.
Mhm.
Und das ist auch wichtig, dass eben die Angebote, die ich da mache, über das Schöpferische, das Kreative, dass dort die jungen Menschen die Chance haben, eben richtig was mitzunehmen. Ne? Es ist leider auch defizitär, alleine schon, weil sie den Umgang mit Medien heute ganz anders kennen als wir, wo auch dann wieder haptische, koordinative Geschichten dahinter stehen, ne, die einfach defizitär sind. An unseren Schulen läuft es auch nicht perfekt. Ja. Also da muss einfach, als Künstler muss man da einfach einen Ausgleich schaffen können.
Okay.
Ja. Und da rede ich auch als Vater, ja, ich habe ja selber einen Sohn. Und da sehe ich ja jetzt schon nach ein paar Wochen Schule, wie groß die Unterschiede sind zwischen unseren Ansprüchen und der Realität.
Mhm.
Aber unsere Ansprüche sind viel realer, was der Bezug aufs Kind ist, weil so ein Kind möchte kreativ sein, schöpferisch sein. So ein Kind kann unheimlich schnell um die Ecke denken und adaptieren und hat eine riesengroße kognitive Leistung, die manche Erwachsene nicht haben.
Mhm.
Ja, und wenn ich das in der Schule abwürge, indem ich einfach systemisch vorgegeben auswendig lerne und einen bestimmten Denkraum wieder indoktriniere und so weiter, da muss man einfach einen Ausgleich schaffen.
Mhm.
Ja? Und ich bringe Kindern ja die wesentlichen Sachen bei, nämlich die Metakompetenzen. Das sind ja die wesentlichen Sachen. Wir brauchen ja kein Wissen mehr. Wir brauchen ja nur Fähigkeiten. Das ist ja ein Riesenunterschied. Aber wie gesagt, es geht jetzt zu weit. Das ist wirklich ein Thema für sich.
Ja.
Ich mache es jedenfalls gern.
Ja, das glaube ich. Im Refugium haben Sie jetzt vergangene Woche, vor 2 Wochen, den Klimanotstand ausgerufen.
Richtig.
Was für Reaktionen haben Sie denn dann im Nachgang erreicht, nachdem wir das auch publik, öffentlich groß gemacht hatten?
Ja, also es kamen einige positive Reaktionen.
Ja.
Dann ist es natürlich so, dass die guten und vernünftigen Menschen meistens die leisesten sind. Mhm. Und da hätte auch noch mehr kommen können, weil ich weiß, dass viele genauso denken wie wir. Aber sich nicht trauen eben, ne? Da sind wir wieder bei dem Defizit in unserer Gesellschaft, was unsere Gesprächskultur angeht. Es war ja auch ein Diskussionsangebot, dieser Artikel.
Mhm.
Und was die Bürgermeister in dem Artikel von sich gegeben haben, das ist einfach nur enttäuschend.
Mhm.
Aber das spiegelt leider die Realität ab, weil das anscheinend immer erst richtig wehtun muss, bevor irgendwas verändert wird. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in einem bestimmten Thema schon warnen vor den Folgen und die negativen Folgen kommen sehen. Und da wird noch einiges auf uns zukommen. Und wir haben dann auch, wenn ich jetzt an die Schweinefabrik zum Beispiel denke, wir haben ja dann auch Recht behalten. Und dann eben waren die Kritiker, die es auch bei diesem Artikel gab, immer die am lautesten gejammert haben.
Mhm.
Ja, und diese negativen...
Wiedersehen.
die negativen Reaktionen, die da kamen, die haben sich, also gerade wenn ich die Kommentare gelesen habe, die haben sich ja selber disqualifiziert durch ihre Argumentation. Also da hat man ja richtig gemerkt, dass da ein Fanatismus dahinter steckt, der ist indiskutabel. Ja, das ist nicht das, was wir mit Gesprächsangebot meinen. Ja.
Der Hainchener Bürgermeister hat eher gesagt, die Leute hier sind dafür nicht empfänglich. Glauben Sie, dass das so stimmt?
Na, ich glaube, er geht da einen sehr bequemen Weg, weil er hat ja als Politiker eigentlich die Aufgabe, die Leute dafür empfänglich zu machen. Mhm. Es ist ja sein Job, die Probleme aufzuzeigen und zu zeigen, wir müssen darüber sprechen. Und er kann ja nicht einfach sagen, okay, es ist kein Bedarf da, also biete ich kein Angebot. Mhm. Das ist ja nicht das, was Politik machen sollte. Und ich verstehe ja Kunst und Politik genau entgegengesetzt zu dem, was der Markt verlangt. Der Markt sagt ja, wenn ein Bedarf da ist, schaffe ich das Angebot. Ja. Wobei der Markt ja gelernt hat, über Werbung kann ich Bedarf erzeugen und dann das Angebot schaffen. Aber Kunst und Politik sollten genau das machen. Wir sollten zuerst die Angebote schaffen.
Ja. Darf ich mal spielen?
Also was ich sagen wollte, ist, dass ein Bürgermeister genauso wie ein Künstler die thematischen Angebote schaffen sollte. Mhm. Und dann entwickelt sich der Bedarf. Ja. Mhm. Und das ist wichtig. Und wenn man eben solche gravierenden Probleme wie den Klimawandel besprechen muss, da kann man sich nicht als Bürgermeister zurücklehnen und sagen, ja, die Leute interessiert das nicht. Mhm. Nee, im Gegenteil, ich muss das Interesse wecken. Das ist mein Job. Als Bürgermeister genauso wie als Künstler. Ja, das ist eine sehr, sehr bequeme Position. Ja. Ja, also, aber das ist, wie gesagt, überall so. Ne? Es tut einfach noch nicht weh genug. Die paar Jahre Trockenheit jetzt und die Bäume, die jetzt sterben, das ist alles noch irgendwie so, noch nicht so auf dem Schirm. Aber wer wirklich mal in den letzten Wochen im Wald war, der müsste eigentlich aufwachen. Hm. Ja, und das ist erst der Anfang. Hm. Ja, und spätestens, wenn man an die Zukunft der eigenen Kinder denkt, da sind solche Kommentare disqualifizierend.
Hm. Okay. Gut, Herr Assada, dann danke ich Ihnen.
Ich danke auch.